Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Das, was wir das Internet nennen, wird heute 50 Jahre alt. Medias Res gratuliert, fragt aber auch, ob die Entwicklung des Netzes das eingelöst hat, was man sich bei der Geburt des Babys möglicherweise versprochen hat. Dazu informieren wir darüber, was die Bundesregierung gegen den Hass im Internet plant und glauben, dass die ARD ihre Adelsberichterstattung mal überdenken sollte.
Es war ein ganz normaler Tag. Wir haben einfach nur den zweiten Knotenrechner installiert für das ARPANET, das später zum Internet wurde.
So beschrieb Lennart Kleinrock gegenüber meinem Kollegen Manfred Kläuber den Tag vor 50 Jahren, der die Welt wirklich verändern sollte. Viel mehr als die Mondlandung, die im selben Jahr stattgefunden und von vielen Zeitgenossen als Meilenstein in der Geschichte der Menschheit empfunden worden war. Lennart Kleinrock war seinerzeit Professor für Computernetze an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, der berüchtigten oder berühmten, besser gesagt, OCLA. Ihm und seinen Studenten gelang es zum ersten Mal, Rechner unterschiedlicher Bauart miteinander kommunizieren zu lassen. Ein Ereignis, dessen Tragweite damals niemand vorhersehen konnte und vorhergesehen hat. Dirk von Gehlen ist Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich fragte ihn vor dieser Sendung, welche Ideen eigentlich hinter dem Start des ARPANETs standen, aus dem sich dann unser heutiges Internet entwickelt hat.
Ein Impuls war damals tatsächlich der Kalte Krieg, also der Wettstreit zwischen Ost und West. Und eine Ausprägung davon ist die Mondfahrt oder überhaupt alles, was man im Weltall gemacht hat. Und das zweite ist ein Forschungsbereich, in dem halt erforscht werden sollte, ob man nicht auch anders sich miteinander verbinden kann. Daher stammt das Gerücht, dass das Internet auch einen Atomschlag überleben würde. Das ist nicht ganz so, weil es schon zentrale Knotenpunkte gibt, die man auch zerstören kann. Aber die Grundidee war damals, sich zu wappnen für den Kalten Krieg. Und aus diesem Impuls heraus ist die erste Verbindung damals hergestellt worden. Und aus dem hat sich dann auch das, was wir heute Internet nennen, entwickelt.
Richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze aber eigentlich erst mit der Entwicklung des sogenannten World Wide Web durch Tim Berners-Lee in den 90ern. Viele setzen ja diese Begriffe Internet und World Wide Web gleich, ist aber eigentlich falsch, oder?
Es ist tatsächlich das Web eine Anwendung, die auf der Infrastruktur des Internets basiert. Das Internet ist die zugrunde liegende, tatsächlich greifbare Kabelinfrastruktur, die sehr promiskur ist, kann man tatsächlich sagen. Also dem Internet ist egal, wo ein Computer sich befindet, welches Betriebssystem da drauf läuft, welcher Religion sich der Computer zugehörig fühlt, welche Hautfarbe er hat. Es wird einfach eine Verbindung hergestellt. Und das, finde ich, ist das Faszinierende an der Infrastruktur. Das Zweite ist, da haben Sie total recht, dass diese Infrastruktur für uns Menschen eigentlich zugänglich wird über eine Anwendung, die wir das World Wide Web nennen, also das, was wir über den Internetbrowser benutzen. Und da gibt es aber natürlich noch andere Anwendungen. Also E-Mail ist eine Funktionalität, eine Anwendung, die auch auf dieser Infrastruktur aufsetzt, die aber nicht zwingend mit dem World Wide Web verbunden ist. Viele Leute machen das heute in ihrem Internetbrowser. Es ist aber eine andere Form von Anwendung, die auch auf diese Kabelinfrastruktur zurückgreift.
Nun hatten ja die frühen Internetpioniere zumindest die Vision, die Welt durch das Netz zu einem besseren Ort zu machen. Hat das funktioniert?
Auf der Infrastrukturebene hat das sehr wohl funktioniert, glaube ich. Also wir bauen da journalistisch immer so eine Fallhöhe auf von, es gibt am Anfang dieses große Versprechen und jetzt haben wir Hate Speech. Das stimmt schon. Ich würde da aber tatsächlich so ein bisschen reingrätschen wollen und sagen, es gibt diese Verbindung und die fällt uns schon gar nicht mehr auf. Also dass wir einfach in ein anderes Land fahren können und dort auf alles zugreifen können. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und das ist durch die Infrastruktur möglich, dass Sie einfach irgendwo, Sie fahren nach Italien und haben alles verfügbar, was Sie auch in Ihrem Büro in Berlin verfügbar haben. Das ist neu, das ist nur durch die Infrastruktur möglich. Das Zweite ist, dass wir eigentlich gedacht haben, das war auch die Idee von Tim Berners-Lee, über das Web werden Informationen zugänglich und durch die Zugänglichkeit von Informationen wird die Gesellschaft klüger, wird das Miteinander besser. Das ist tatsächlich nicht so eins zu eins eingetreten. Da glaube ich aber, dass es auch daran liegt, dass wir das erst üben müssen. Wir haben keine Vorbildgeneration, also keine Älteren, die uns vormachen, wie man gut mit dem Internet und seinen Anwendungen umgeht, sondern wir müssen das gerade erst sozusagen im Gehen den Weg prägen. Und das ist bei allen technologischen Erfindungen so gewesen, dass da am Anfang zu Reibungen kommt und man dann erst rausfindet, wie das geht. Deswegen bin ich tatsächlich ein großer Anhänger des Internets. Ich finde, heute ist auch tatsächlich ein festlicher Tag, dass man sich darüber freuen kann, dass diese Verbindung da ist. Ich will damit die Probleme nicht leugnen, aber die Fallhöhe von großer Versprechung und großer Enttäuschung will ich ehrlich gesagt auch nicht mitgehen.
Das heißt, Sie meinen, wir leben in einer Übergangszeit, die wir jetzt ja wie gestalten sollten?
Wir leben definitiv in einer Übergangszeit. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, vielleicht hört diese Übergangszeit auch nie mehr auf. Also vielleicht ist dieser Wandel, diese Transformation ein permanenter Zustand. Und den Tipp, den man da, glaube ich, sich selber geben kann, ist, sich vorzubereiten auf ein andauerndes Lernen. Diese Floskel vom lebenslangen Lernen, die hören wir auf Bildungskongressen schon seit Jahren. Das Interessante daran ist, dass die meisten Leute, die diese Floskel benutzen, immer denken, das gelte nur für andere. Also das ist für Schüler vielleicht wichtig oder für Studentinnen, aber eigentlich ist es vor allen Dingen für die Generation wichtig, die heute in wichtigen Positionen ist, die heute schon angekommen ist. Die müssen lernen, mit diesem permanenten Wandel umzugehen. Und ich glaube, dass wir dafür auch gesellschaftlich neue Formate brauchen. Es gibt so Ideen, dass man Menschen vielleicht nach 15 Jahren im Beruf nochmal verpflichtend in eine zweite Ausbildung schickt, weil sich in den 15 Jahren auch durch den technologischen Wandel so viel verändert hat, dass man das aufholen muss. Und das finde ich eine reizvolle Perspektive. Die Antwort ist auf Ihre Frage, ich glaube, wir müssen mit diesem permanenten Veränderungszustand uns versuchen zu arrangieren, also immer weiter dazulernen.
Wie gehen Medien mit diesem Lernprozess um? Sie sind ja selber Mitglied in einem Medium, was sowohl digital als auch analog aufgestellt ist, die Süddeutsche Zeitung. Müssen sich Medien jetzt weiterentwickeln?
Medien sind als eine der ersten Branchen in diesen Wandel reingezogen worden, weil die Grundwährung von Medien ist Aufmerksamkeit und Information. Und das sind die beiden Haupttreiber für die digitale Entwicklung im Web gewesen. Information ist als erstes digitalisiert worden. Also die fest auf einem Zeitungspapier gedruckte feste Information hat sich verflüssigt und ist im Digitalen jetzt in einem anderen Aggregatzustand. Und es ist schwieriger, damit ein Geschäftsmodell aufzubauen. Das hat Medien wahnsinnig früh schon herausgefordert. Andere Branchen stehen vor diesem Prozess. Medien haben dazu in Gänze noch keine einfache Antwort gefunden, befinden sich also schon in diesem permanenten Prozess der Veränderung. Und da gibt es Medienhäuser, die das schon besser und schlechter machen. Aber allen ist eigentlich gemein, dass sie versuchen, diesen Prozess zu gestalten. Man spricht dann von iterativen Vorgehen, man versucht kleine Schritte zu gehen, auszuprobieren, zu messen und daraus wieder Rückschlüsse zu ziehen und dann vielleicht nochmal ein neues Produkt auszuprobieren. Also die Idee ist, sich nicht auf eine beste Lösung zu konzentrieren, sondern viele kleine Experimente zu machen.
Während wir jetzt gerade reden, findet gerade der Digitalisierungsgipfel der Bundesregierung statt. Deutschland liegt ja bei den Digitalisierungsrankings, also bei der Breitbandversorgung und der Ausstattung der Schulen beispielsweise, sehr häufig international auf eher den hinteren Plätzen. Warum kommt die Politik da bei uns nicht so richtig in die Gänge?
Das ist eine politische, aber auch eine gesellschaftliche Frage. Man kann ein anderes Ranking daneben halten, nämlich die Sachbuchcharts, und sich mal angucken, was in den deutschen Sachbuchcharts im Thema Digitalisierung gut funktioniert, sind Menschen, die sich Sorgen machen und die sagen, wir leiden unter digitaler Demenz und das ist gefährlich und man muss aufpassen. Das ist so eine deutsche Grundhaltung oder zumindest im deutschen Sprachraum äußerst populäre Grundhaltung zur Digitalisierung, dass man eigentlich fast niemanden findet, der vollumfänglich begeistert ist vom Internet, sondern es immer jemanden gibt, der sagt, aber man muss auch bedenken. Und dieses Bedenken zu haben, finde ich gut und richtig. Aber es zeigt, dass der Antrieb, Zukunft zu gestalten, nicht so stark ausgeprägt ist. Als damals die erste Verbindung in Amerika hergestellt wurde, gab es eben, wir haben gerade drüber gesprochen, diesen Ost-West-Konflikt. Und es gab einen Impuls, nach vorne gerichtet etwas zu machen. Es gibt diese berühmte Mondrede von John F. Kennedy, wo er gesagt hat, er möchte binnen 10 Jahren auf den Mond fliegen. Wir haben eigentlich in Deutschland nicht so ein Zukunftsbild, dass sich in Deutschland ein Politiker hinstellt und sagt, ich möchte, dass in 10 Jahren die Digitalisierung in diesem Land Probleme löst. Da würde man sagen, der ist irgendwie ein Spinner, der hat so komische Zukunftsvorstellungen. Bleiben wir mal lieber bei der Realität und bei dem, was die Gegenwart ist. Und ich glaube, dass das ein bisschen ein Problem ist, warum wir so Gipfel jetzt machen und alle sind sich dann einig, dass Deutschland echt jetzt mal was mit der Digitalisierung machen muss und dann fährt man nach Hause und druckt sich seine E-Mails aus. So ein bisschen habe ich so das Gefühl, das ist die Haltung, die wir zum Internet haben, und ich würde mich freuen, wenn so ein Geburtstag vielleicht dazu beiträgt, dass man das Internet als eine Möglichkeit sieht, die Zukunft zu gestalten.
Ein Plädoyer von Dirk von Gehlen war das. Er ist Journalist und Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Die Digitalisierung in Deutschland ist, wie eben erwähnt, im weltweiten Vergleich noch ausbaufähig. Doch was Maßnahmen gegen Hass im Internet angeht, gilt unser Land durchaus als Vorreiter. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz nämlich finden Experten aus anderen Nationen vorbildlich. Doch die Politik will nachbessern und Marcel Heberlein sagt uns, warum und wie.
Der Grundgedanke ist simpel. Gegen all die Hasskommentare bei Facebook, Instagram, YouTube und Co. hilft manchmal nur noch eins: löschen. Und wer kann das am leichtesten? Die Betreiber der Plattform. Mehr als 2 Jahre ist das Gesetz dazu jetzt in Kraft. Mit dem abstrakten Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Der Hass im Netz ist damit aber nicht weniger geworden. Schon vor einem Monat hat Justizministerin Lambrecht von der SPD gesagt, sie will das Gesetz verschärfen. Die Strafen für Beleidigungen im Netz sollen höher werden. Und der Staat soll generell schneller eingreifen können, unter Mithilfe von Facebook und Co.
Ich will die Plattformbetreiber verpflichten, Offizialdelikte, also solche Taten wie zum Beispiel Volksverhetzung oder Mordbedrohungen, dass diese an die Ermittlungsbehörden gemeldet werden müssen.
Bisher ist das nicht so. Von Hasspostings bekommen Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell meist erst dann etwas mit, wenn jemand Anzeige erstattet. Die Justizministerin will das ändern.
Ich weiß nicht, wieso man da erst abwarten muss, bis die Opfer aktiv werden, sondern ich glaube, das ist in der Pflicht derjenigen, auf deren Plattformen so etwas auch veröffentlicht.
Facebook und Co. sollen ihre Nutzer also beim Staat verpetzen müssen, wenn die hetzerische Kommentare posten oder zu Mord aufrufen. Grundsätzlich richtige Idee, findet auch Elisabeth Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Aber sie hat auch Bedenken.
Wir müssen aufpassen, dass nicht die Staatsanwaltschaften unter einer Flut von Meldungen untergehen. Es muss da auch eine Gewichtung vorausgehen, damit es praktikabel ist. Und es muss vor allem damit verbunden werden, dass dann die nötigen Angaben über den Täter auch mitgeliefert werden, damit die Staatsanwaltschaften dann auch schnell tätig werden können.
Das Kabinett will die Meldepflicht diese Woche beschließen. Aber bis sie genau ausformuliert ist und das ganze Gesetz wird, kann es noch Monate dauern. Denn der Bundestag muss zustimmen. Und allein die Unionsfraktion fordert noch viele andere Änderungen am NetzDG. Sie will zum Beispiel, dass Facebook und Co. eine neue Organisation gründen und in der gemeinsame Regeln vereinbaren, was gelöscht wird und was nicht. Bisher macht das jede Plattform anders. Auch wenn ich als User einen Inhalt melden will, ist das Verfahren bisher immer ein anderes. Dass das NetzDG an diesen Punkten nochmal nachgeschliffen wird, das fordern auch die Grünen. Die AfD dagegen lehnt das NetzDG komplett ab. Und auch der digitalpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin, bleibt bei seiner grundsätzlichen Kritik.
Letztlich geht es ja nicht um die klar strafbaren Inhalte im Netz. Das, was diffizil ist, was wirklich schwierig ist, sind diese grenzwertigen Äußerungen von Menschen, die eben sehr nah an der Beleidigung sind, aber vielleicht noch nicht drüber. Was machen wir damit? Und da ist dann eben die Meinungsfreiheit, auch die politische Meinungsfreiheit in Deutschland möglicherweise gefährdet.
Denn beim Löschen von Inhalten sind es aktuell Facebook, YouTube und Instagram, Privatunternehmen also, die entscheiden, ob eine Äußerung noch im Rahmen des Gesetzes liegt oder nicht. Und wenn sie zu viel stehen lassen, dann drohen ihnen hohe Strafen vom Staat.
Marcel Heberlein berichtete. Und wir gehen ins Ausland. In Hongkong gehen weiterhin Zehntausende auf die Straßen, um für Demokratie zu demonstrieren gegen ein Pekinger Regime, also das nicht nur Internetzensur betreibt, sondern überhaupt mit freier Presse wenig am Hut hat. Das merken natürlich auch die Journalisten, die über die Proteste in Hongkong berichten wollen. Die Polizei agiert dort nämlich nicht zimperlich, das hat Frank Eichmann erfahren.
Bei Hongkonger Wochenendprotesten dominieren 3 Farben. Schwarz tragen die Demonstranten, grün die Polizei, gelbe Westen, Aufdruckpresse, die Journalisten. Und für die gehört neben Mikrofon und Kamera inzwischen die Gasmaske zur festen Grundausrüstung. Denn schnell wird es unübersichtlich zwischen Polizeikette und erster Protestreihe. Schnell entwickeln verschossene Tränengaspatronen dichten, beißenden Nebel. Aber es ist nicht immer die unklare taktische Lage, die die deutlich zu erkennenden Reporter ins Visier schwer ausgerüsteter Polizisten rücken lässt, bestätigt Chris Join, Chef des Hongkonger Journalistenverbandes. Trotz mehrerer Beschwerden von Kollegen hat die Polizei ihre Gewalt gegen sie verstärkt. Es hat mehrere Fälle gegeben, in denen Polizisten bei Protesten gezielt gegen klar als solche erkennbare Reporter vorgingen, mit Tränengas, Gummigeschossen oder auch mit dem blau gefärbten Strahl eines Wasserwerfers.
Pepper spray and also a water cannon blue diet.
欢迎大家来到我们今方的记者会啊。
Am Montag eine bislang undenkbare Szene im 10. Stock des Hongkonger Polizeihauptquartiers im gut gefüllten Raum für Pressekonferenzen. Inzwischen schon traditionell referierte Polizeisprecher Kong Wing Join die Bilanz des gewaltsamen Protestwochenendes, aber nach 23 Minuten war Schluss damit. Erst hinter den Kameras, dann direkt vor den Rednern verlas eine Journalistin eine Protestbotschaft. Die Polizisten verließen den Raum, schnell wurde das Logo entfernt, später das Licht ausgeschaltet. Sie haben uns bei dem Protest die Gasmaske heruntergezogen, uns mit Pfefferspray besprüht. Die Folgen können Sie noch an meiner Hand sehen. Eine Reporterin wurde bei dem Protest am vergangenen Sonntag 7 Stunden lang eingesperrt, nachdem sie sich ausgewiesen hatte. Warum dieses Vorgehen? Chris Join vom Hongkonger Journalistenverband. Die Absicht war ganz klar Abschreckung. Journalisten sollten nicht zu dicht an die Einsatzorte, insbesondere bei Festnahmen. Bei denen wird häufig übermäßige Härte, sogar Gewalt angewendet. Und das soll ganz offensichtlich nicht beobachtet, gar gefilmt werden. Und so werden Reporter ferngehalten. Wir wissen von Dutzenden Fällen, haben offiziell Beschwerde eingelegt, aber es dürfte wesentlich mehr Fälle als die von uns dokumentierten geben.
But we are afraid that in fact the number is far more than what we had documented.
Eine weitere mögliche Einschränkung der Pressefreiheit hat Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam in dieser Woche verteidigt. Per einstweiliger Verfügung wurde vor einigen Tagen das sogenannte Doxing verboten, also die Veröffentlichung persönlicher Daten von Polizisten und deren Familien im Internet. Dazu gehören Bilder, Facebook- oder Instagram-Accounts, die Adresse, Ausweisnummer, verboten zudem jede Online-Einschüchterung, Pöbelei, Belästigung, Bedrohung oder Behinderung. Die Regierungschefin.
Main target of this doxing.
Hauptziel dieses Doxing sind Polizeibeamte. Rund 2000 von ihnen sind bereits auf diese Weise eingeschüchtert worden. Wir haben dagegen bislang noch keine Gesetze. Deshalb jetzt die Verfügung, um das Problem in den Griff zu bekommen. 14 Tage gilt die Anti-Doxing-Verfügung vorerst. Der Journalistenverband sieht eine mögliche Beschränkung der Pressefreiheit. Zumal nun zwar Polizeibeamte auch vor dem einschüchternden Bloßstellen persönlicher Daten im Internet geschützt sind. Für Journalisten aber gilt das nicht.
Frank Eichmann berichtete aus Hongkong, der ehemaligen Kronkolonie des Vereinigten Königreiches. Nun weiß ich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie zum britischen Hochadel stehen. Ich weiß nur, dass seit den aktiven Zeiten von Rolf Seelmann-Eggebert, dem langjährigen ARD-Adelsexperten und Mitglied des Orders of the British Empire, eine Lücke klafft in der öffentlich-rechtlichen Darstellung blaublütiger Zeitgenossen. Da mögen sich seine Nachfolger während diverser Hochzeitsübertragungen noch so mühen. Umso bedauerlicher, dass das Erste gestern zwar einen Dokumentarsendeplatz für eine, so angekündigt, tabubrechende Reportage über Harry und Meghan freiräumte, die dann aber wieder nur so halbgar war, wie mein Kollege Michael Borgers meint.
Das britische Königshaus und ich. Lange Zeit war das vor allem eine Geschichte gegenseitigen Desinteresses. Meine erste Erinnerung an Queen Elizabeth stammt aus einem Hollywood-Streifen, aus der nackten Kanone. Die Szene? Die Queen rutscht über eine festlich gedeckte Tafel, die Beine nach oben gespreizt, dazwischen Kommissar Frank Drebin. Gelernt habe ich damals vor allem, über die Royals darf man sich lustig machen. 25 Jahre danach ist einiges an Adels Allgemeinbildung hinzugekommen. Natürlich. Auch ich lese Bunte oder schaue Leute heute. Aber dieses Gefühl, das Ganze nicht so richtig ernst nehmen zu können, ist irgendwie geblieben. Berichte aus dem Buckingham Palace sind für mich noch immer ein bisschen unwirklich. Geändert hat sich das eigentlich erst jetzt. Achtung, Ironie, dank einer fiktionalen Serie. Seit einigen Jahren rollt ein bekannter Streaming-Anbieter das Leben der Queen in einer Serie auf. Jahrzehnt für Jahrzehnt wird dort erzählt, wie aus Elizabeth und ihrer Familie wurde, wer sie heute sind. Ein episch erzähltes Meisterwerk mit fantastischen Schauspielern und Bildern und dem persönlichen Effekt, Ich schaue Unterhaltungsfernsehen, während ich mit dem Smartphone in der Hand nachzulesen versuche, was da eigentlich genau passiert ist im London und Commonwealth der 50er und 60er Jahre. Man kann sagen, mit Anfang 40 bin ich erstmals dabei, interessiere mich. Und dann lese ich das. Das Erste ändert sein Programm für das Königshaus. Eine eigentlich geplante Dokumentation über die Anden musste einer über eine afrikanische Reise von Prinz Harry und seiner Frau Meghan weichen. Ein Film, Zitat ARD, der aktuell weltweit für Schlagzeilen sorgt und nun exklusiv in Deutschland gezeigt werde. Harry und Meghan würden darin ungewöhnlich offen über ihr Verhältnis zur britischen Presse sprechen, versprach die ARD. Zudem hätten die beiden mit dem traditionellen Tabu des britischen Königshauses gebrochen: Never complain, never explain. Beschwere dich nicht, erkläre dich nicht. Klingt wie großes, seriöses Doku-Kino und wirkte am Ende leider wie billiges Boulevard-TV. Gemacht von Reporter Tom Bradby, der sich selbst unerträglich persönlich einbringt. Der in einer Szene seine eigene psychische Erkrankung auf Prinz Harry übertragen will und der es schafft, insgesamt mehr Fragen aufzuwerfen, als am Ende zu beantworten, vor allem die Kritik an der britischen Presse betreffend. Was genau heißt es, wenn unfair berichtet wird? Warum hat Meghan geklagt? Gegen welche Zeitung? Andere Teile der Doku wirken arg inszeniert. Harry alleine unterwegs und die Reporterstimme aus dem Off raunt. Harry wirkt recht einsam, wenn er die Straße entlang geht, die durch seine Mutter berühmt wurde. Immer wieder betont der Reporter, wie lange er die Königsfamilie schon kennt und begleitet. Und vielleicht ist genau das das Problem. Die meisten kennen diese Welt, wie ich, inzwischen vor allem aus Hochglanzproduktionen, aus Hollywood-Filmen und Serien. Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und öffentlicher Inszenierung sind längst verschwommen. Aber nennen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum jetzt auch noch Reporter zu Fans werden sollten und die ARD das zur Primetime als Journalismus verkauft.
Fragen von Michael Borgers, die wir hier leider nicht beantworten können. Was wir aber wissen, ist, was morgen in der Südthüringer Zeitung unter anderem zu lesen sein wird.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Christoph Witzel. Ich bin leitender Redakteur der Südthüringer Zeitung in Bad Salzungen. Wir werden in unserem lokalen Aufmacher morgen über eine Projektpräsentation berichten, die 500 Meter unter der Erde im Erlebnisbergwerk Merkers stattgefunden hat. Da haben über 200 Schüler aus Hessen und Thüringen sich ein halbes Jahr lang mit dem Thema Mauerfall und friedliche Revolution befasst. Und da sind ganz bemerkenswerte Geschichten bei rausgekommen. Das ist natürlich bei uns in der Region, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegt, ein gutes und interessantes Thema, gerade auch um den 9. November herum.
Medias Res war das für heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon und der Empfehlung, auch dem Büchermarkt die Gunst des Hörens zu erweisen. Dort begrüßt sie nach den Nachrichten meine Kollegin Angela Gutzeit und stellt unter anderem Geschriebenes der Autoren Karl-Heinz Ott und Robert Walser vor.